mit mir Gottes Wort aufschlagen, auch in ein paar Seiten vorher eigentlich nur in Matthäus Kapitel 5, Vers 32. Diesen Abschnitt wollen wir uns heute ansehen, über das, das heißt hier die Erfüllung des Gesetzes, was ist falsches Schwören. Und wir sind hier an dieser Stelle in einem Teil der Bergpredigt, wahrscheinlich die berühmteste Rede unseres Herrn Jesus, die er je gehalten hat, die wir in Gottes Wort finden und die auch viele Menschen unserer Zeit schon gehört haben. Und dieser Abschnitt der Bergpredigt steht unter einer sehr provokativen Überschrift. Wir lesen das in Matthäus 5, Vers 20. Dort sagt unser Herr Jesus, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und wir haben das schon öfter erwähnt, gerade die Pharisäer, aber auch die Schriftgelehrten, sie kannten Gottes Wort. Und es war ihnen das größte Anliegen, alles zu tun und haarklein genau zu befolgen, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Aber sie haben das auch überstülpt mit einer ganzen Reihe an Traditionen und Veränderungen, die es dann etwas einfacher gemacht haben. Und so geht unser Herr auf diese verkehrte, menschengemachte, äußerliche Frömmigkeit ein und nennt anschließend nach diesem Vers 20 sechs Beispiele, anhand derer er diese Forderung veranschaulicht. Ihr braucht eine höhere Gerechtigkeit, eine bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und dann sehen wir, hier stehen wir tatsächlich in dieser Bergpredigt vor einem Berg an Forderung, an Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, die wir als Menschen aus eigener Kraft nie hervorbringen könnten, die wir nie schaffen könnten, so zu leben, aus eigener Anstrengung. Die Pharisäer haben sich so zurechtgebogen, dass es geht, dass es machbar ist. Aber Jesus zeigt uns, du kannst vor Gott nicht aus eigener Anstrengung gerecht werden. Und keiner vermag diesen Berg zu erklimmen. Und dann erklärt er mit diesen Beispielen, was er eben mit dieser Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten meint. Er zeigt uns den Willen Gottes, den Gott in seinem heiligen Gesetz beabsichtigt hat. Und dieses Gesetz dient dazu, dass wir überführt werden von unserer Sünde. Dass wir überführt werden und erkennen, ich bin ein Sünder vor Gott und ich brauche seine Gerechtigkeit, denn ich kann sie nicht selbst erwerben. Aber das Gesetz an sich lässt Jesus stehen. Das hat er auch schon, wenn wir vielleicht das in meiner Bibel wenigstens noch mal eins zurückblättern, in Kapitel 5, Vers 17 bis 19. Dort sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Und so erklärt uns unser Herr hier, was diese Gerechtigkeit ist, die weit über das hinausgeht, was die Pharisäer und Schriftgelehrten fordern. Und er erklärt uns, was Gott mit seinem Gesetz tatsächlich eigentlich beabsichtigt, was diese Gebote, der 10 Gebote, tatsächlich für uns bedeuten. Und hat hier schon einige Beispiele genannt. Wir finden dann in den ersten 3 Beispielen, was die wahre Bedeutung des 6. Gebotes ist. Du sollst nicht töten, in Vers 21 und folgende. Und dann die Bedeutung des 7. Gebotes. Du sollst nicht Ehe brechen, wird von Jesus hier entfaltet. Die wahre Bedeutung von Gottes Gesetz steht dabei ganz klar im Widerspruch zu dem, was die Pharisäer draus gemacht haben, die so zurechtgedreht haben, dass man es eben erfüllen kann. Und in den letzten 3 Beispielen, die nun noch kommen, kommt er ganz deutlich darauf zu sprechen, woran jetzt ein so von Gott geformter Mensch tatsächlich zu erkennen ist. Was den Charakter eines von Gott erneuerten und wiedergeborenen Menschen ausmacht, der diese Gerechtigkeit von Gott empfangen hat, die er nicht selbst erworben hat, sondern die er von Gott geschenkt bekommen hat, der ein neues Wesen empfangen hat, ein neues Herz, ein wahres Leben von Gott. Und so lag der Schwerpunkt dieser ersten drei Beispiele eher darauf, wo die Pharisäer und die Schriftgelehrten Sünde nicht richtig definiert haben. Und nun betont Jesus viel stärker in den letzten drei Beispielen, wo die Rechtschaffenheit eines Gott wohlgefälligen Lebens nicht richtig verstanden wurde. Und so wollen wir uns dieses vierte Beispiel nun ansehen, das Jesus anführt, um uns zu zeigen, worin eben die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, diese Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, worin die besteht, die wir erfüllen sollen, um in das Reich der Himmel zu gelangen. Ab Vers 33 hier in Matthäus Kapitel 5. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupt, also bei deinem Kopf, schwören, denn du kannst nicht ein Haar, weiß oder schwarz, machen. Es sei aber euer Wort, ja, ein Ja, und nein, ein Nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Eigentlich kann man den Inhalt dieser fünf Verse ganz knapp zusammenfassen. Sag die Wahrheit. Sag die Wahrheit. Das soll auch die Überschrift sein für diese Predigt. Sag die Wahrheit. Erstens, sag die Wahrheit, täusche nicht. Täusche nicht und betrüge nicht. Ja, sag die Wahrheit, täusche nicht. Jetzt müssen wir uns an dieser Stelle ein paar Kapitel weiter nach hinten begeben und mal zusehen, was war denn eigentlich die Praxis der Pharisäer und Schriftgelehrten in jener Zeit, gerade im Blick auf diese Frage, wie man schwören soll. Und den wir sehen hier, dass die Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, die Jesus hier anspricht. Er sagt hier, wiederum habt ihr gehört, was zu den Alten gesagt ist. Was wurde ihnen gesagt? Du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Und Jesus zitiert hier, die pharisäische Lehre in diesem Fall nicht als ein, was vorher gewesen war, immer aus einem Gebot der zehn Gebote, sondern sozusagen in einer Zusammenfassung mit diesen Worten. Du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Das ist jetzt kein so ganz wörtliches Zitat aus dem Alten Testament. Ja, also wir hatten das bei dem Töten oder dem Ehebruch. Da hat man tatsächlich so einen Ausschnitt aus den zehn Geboten gehabt, aber das finden wir jetzt so nicht wortwörtlich im Alten Testament. Und doch finden wir diese Lehre hier eigentlich sehr korrekt wiedergegeben. Auch das wird im Alten Testament so gelehrt. Dort finden wir zum Beispiel in 3. Mose Kapitel 19 Vers 12 die Aufforderung, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören. Das steht da in Gottes Gesetz. Ja, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Oder in 4. Mose 30, Vers 3. Oder in 5. Mose, Kapitel 23, Vers 22, den lese ich noch. Wenn du für den Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es unbedingt von dir fordern und Sünde würde an dir sein. Und auch im Psalm 50, Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Also wir finden diese Lehre durchaus gut zusammengefasst in diesem pharisäischen Lehrsatz, der formal damit auch nicht zu beanstanden ist. Du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Das ist durchaus eine ganz treffende Zusammenfassung der biblischen Lehre über den Eid. Und problematisch wird es, und da wollen wir eben jetzt ein Stück weiter hinten sehen, was die Pharisäer aus dieser Tatsache gemacht haben, wie sie in der Praxis geschworen haben. Und das finden wir in Kapitel 23 bei Matthäus. Denn sie haben ein ganz ausgeklügeltes System entwickelt, wann nach ihrer Meinung ein Eidschwur jetzt wirklich bindend war und ein Eid und wann nicht. Und Jesus tadelt das ganz deutlich in Matthäus Kapitel 23 ab Vers 16. Und ich glaube, dann können wir auch schon ein bisschen besser verstehen, worum es hier denn so geht. Matthäus Kapitel 23 ab Vers 16. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Und ihr seht, das ist die Praxis, die die Pharisäer hatten. Die hatten gesagt, ja, wenn du das eine sagst, dann bist du gebunden, aber wenn du das andere sagst, nicht. Ja? Das ist so eine ganz haarspalterische Aufteilung, die sie da hatten. Und das ist, was Jesus eben auch hier anspricht. Er sagt hier dann in unserem Abschnitt ab Vers 34, ich sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Und das sind alles Beispiele dafür, bei denen die Pharisäer vermutlich gesagt haben, naja, wenn du das sagst, dann musst du nicht die Wahrheit sagen hinterher. Dann ist es kein echter Eid. Ja? Also wenn du bei Jerusalem schwörst oder bei deinem Haupt, das ist dann nicht bindend. Das ist kein wirklicher Eid. Ja? Wir müssen ein bisschen verstehen, wie haben die eigentlich gedacht? Sie haben gelehrt, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Jeder Eid nun, der Gott geschworen wurde, war ihrer Meinung nach bindend. Also ein Eid, den man an Gott gerichtet hat, den musste man erfüllen. Ein Eid aber, der beim Himmel, der bei der Erde, der bei Jerusalem oder beim eigenen Haupt geschworen wurde, war ihrer Meinung nach eben nicht bindend. Es war ja eben nicht bei Gott geschworen, sondern nur bei Jerusalem oder nur beim eigenen Kopf. Und dann sagen sie eben, ja, du sollst nicht falsch schwören, du sollst dem Herrn deine Eide erfüllen, aber nicht, du sollst dem Himmel, der Erde, Jerusalem, deinem Haupt die Eide erfüllen. Ja, das ist nicht nötig, da macht nichts. Ja, da kannst du auch hinterher was Falsches sagen. Und da gab es ganz strenge Regeln und Abstufungen, weil die Pharisäer haben sich da alles immer ganz gut zurechtgelegt, wie wir es auch in Matthäus 23 gerade gelesen haben. Und sozusagen, je näher eine Sache bei Gott war, desto bindender war der Eid. Ja, je weiter das weg war, nicht so bedeutsam. Und Jesus erklärt hier dieses Denken dieser Pharisäer, das ist so unlogisch, das ist so absurd. Schließlich ist der Himmel Gottes Thron. Schließlich ist die Erde sein Fußschemel. Ja? Wir finden das bei Jesaja 66, Vers 1, so spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Und wer also beim Himmel oder der Erde schwört, schwört damit auch bei Gott. Das ist, was Jesus sagt. Ihr könnt nicht einfach das ausklammern und sagen, dann hat das keine Bedeutung mehr. Das gleiche gilt auch für Jerusalem. Sie wird in Psalm 48, Vers 2 die Stadt unseres Gottes genannt. Ja, die gehört letztendlich Gott. Ja, und du kannst nicht sagen, ja, wenn ich bei Jerusalem schwöre, dann hat es keine Bedeutung. Nicht einmal über die Haare unseres Hauptes haben wir Macht. Sie sind von Gott gezählt und sie unterliegen nicht mal dir, beherrschen wir. Gott hat sie in der Hand, sagt Jesus. Egal, worauf sich jemand bei einem Eidschwur beruft, er ist letztendlich immer seinem Schöpfer verpflichtet, ihm seinen Eid zu halten. Das ist, was Jesus hier betont. Ja, man kann das nicht irgendwie so aussortieren und so, naja, das eine geht, das andere gilt nicht. Und so behaupten eben die Pharisäer knapp zusammengefasst, ein Eid braucht nur dann gehalten werden, wenn er dem Herrn geschworen wird. Praktisch sind alle anderen Eide damit, alle anderen Schwüre und Beteuerungen völlig ohne Bedeutung und nicht bindend. Und das hat dazu geführt, dass dann im Alltag Eidschwüre völlig wertlos waren. Da konnte man eigentlich bei allem schwören, was man wollte, und gleichzeitig lügen und betrügen und nach der Vorstellung der Pharisäer dabei nicht Gottes Gebot übertreten. Und so war so ein Eidschwur, so eine Beteuerung bei irgendwas anderem außer Gott, unglaublich gut geeignet, dann eben auch dazu täuschen und zu betrügen. Ich möchte es gerne mal so ein Beispiel exerzieren, wo wir uns das vorstellen können. Ja, du bist damals zur Zeit Jesu unterwegs, gehst auf den Markt und kommst zu dem Händler, der da sein Obst und Gemüse anbietet, und dann sagst du, wie sieht's denn aus mit diesen Oliven? Sind die auch frisch? Und er sagt, oh ja, die Oliven, die sind selbstverständlich frisch. Bei Jerusalem und meinen wenigen Haaren, die habe ich heute Morgen geerntet. Das sind die frischesten Oliven, die man hier auf dem Markt bekommen kann. Beim Himmel. Sie können mir glauben. Und dabei konnte es sein, dass dieses halt die Restware war, die letzte Woche nicht mehr verkauft wurde. Ja, weil es war einfach gelogen. Ja? Und das war aus pharisäischer Sicht so eigentlich in Ordnung. Ja, man konnte das machen, weil das war ja nicht bei Gott geschworen. Und so ist es auch im Grunde heute immer noch üblich. Mal ganz ehrlich, wenn wir uns Werbung angucken, da ist es mit der Wahrheit oft nicht ganz so weit her. Da wird oft alles so ein bisschen aufpoliert, um den Kunden zu täuschen, um Ware schön zu reden. Und so hatte man das damals auch getan. Und da gab es eben solche Beteuerungen und Bekräftigungen, aber letztendlich waren die völlig bedeutungslos. Und Jesus sagt, da habt ihr was falsch verstanden. Billige Eidschwüre. Ob das jetzt wahr oder falsch ist, tat dabei dann am Ende gar nichts mehr zur Sache. War doch der Eid ursprünglich dazu gedacht, die Wahrheit zu bekräftigen. Die Wahrheit zu unterstreichen. Dass man gewiss sein kann, ja, es stimmt. Er meint es wirklich so. Und er hat nochmal dreimal drüber nachgedacht, es ist so. Da hat es doch jetzt bei den Pharisäern diesen Zweck vollends verloren. Und im schlimmsten Fall war dann eine solche Beteuerung, ein solcher Eid auch noch dazu da, die Lüge zu bedecken und einen zu täuschen und hinters Licht zu führen, wie jetzt bei diesem Olivenhändler. Und nach pharisäischer Lehre und Überzeugung machte der sich noch nicht mal schuldig damit. Und zu dieser irregeleiteten Praxis sagt unser Herr kurz und bündig, schwört überhaupt nicht. Schwört überhaupt nicht. Sagt den Leuten die Wahrheit. Tut mir leid, die Oliven sind alt. Sind von letzter Woche, aber sind noch okay. Ohne irgendwelche Beteuerungen. Sagt die Wahrheit. Verzichtet auf all diese leichtfertigen, sinnlosen, wertlosen, nutzlosen Eide und Schwüre, die andere in das Licht führen, die nichts mehr mit der Wahrheit zu tun haben und sie schon gar nicht extra bekräftigen. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott entspricht. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aufrichtige Wahrhaftigkeit. Und dass ich einfach das Richtige und das Wahre sage und nicht irgendwie das verschwurbel und verdrehe und hinterher weiß man gar nicht mehr, was richtig ist. Wer das Gütesiegel eines wie auch immer gearteten Schwurs gebraucht, um andere zu täuschen, der zeigt damit nur, dass er kein Kind Gottes ist. Dass er keinen Teil am Reich Gottes hat. Dass er eben diese eigenartige Gerechtigkeit der Pharisäer folgt, wo das schon okay ist, wenn man das tut. Aber nein, Gott sagt, nein, es ist nicht okay, es ist gelogen. Sag die Wahrheit, täusche nicht. Ein zweites, sag die Wahrheit klar und deutlich. Jesus bleibt nicht einfach nur dabei, diese falsche Praxis der Pharisäer einfach zu kritisieren und zu sagen, die machen das falsch, sondern er sagt auch, woran ein Mensch jetzt erkannt wird, der durch Gottes Geist regiert wird. Vers 37, es sei aber euer Wort ja, ein Ja und Nein, ein Nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Jesus erwartet von seinen Nachfolgern, Jesus erwartet von seinen Jüngern, Jesus erwartet von dir und von mir, dass wir wahrhaftig sind. Dass wir aufrichtig und ehrlich sind. Er erwartet einfach Aufrichtigkeit, auch in unseren gewöhnlichen Unterhaltungen, und dass wir dort immer die Wahrheit sagen. Wenn man sich auf unsere Worte verlassen kann, dann ist in unserem alltäglichen Leben auch keine Beteuerung, keine Bekräftigung und kein Eid mehr nötig. Wozu auch? Jesus möchte, dass wir in dem, was wir sagen, klar und deutlich und unmissverständlich zu verstehen geben, was wir meinen. Sei es ein klares Ja oder ein klares Nein. Einfach die Wahrheit. Und zwar klar und unmissverständlich. Jesus will, dass wir das sagen, was wir auch zum Ausdruck bringen wollen. Ohne irgendwie so verschlagene, zweideutige Worte zu gebrauchen, um andere irgendwie hinters Licht zu führen. Gott ist die Wahrheit heilig. Und dieser Tatsache sollen wir auch mit unserem Reden Rechnung tragen. Und darum geht es auch im Gesetz des Alten Testaments. Gott möchte, dass die Gläubigen wahrhaftig sind, aufrichtig, ehrlich. Und wenn es keine andere Möglichkeit gab, sich Glaubwürdigkeit zu verschaffen, gab es in wichtigen Fällen die Möglichkeit, Gott selbst mit einem Schwur als Zeugen anzurufen, die Wahrhaftigkeit der Aussage zu bekräftigen. Im Grunde das, was wir bis heute auch vor Gericht immer wieder finden können. Oder auch, wenn es sein muss, man kann auch selbst eine eidesstattliche Erklärung abgeben, um diese Sache, die man einfach bekräftigt, wo man sonst kaum Beweise hat, Ausdruck zu verleihen, die dann aber auch bindend ist. Und damit wird das Gesetz auch deutlich schärfer auf uns angewandt. Aber Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und im Gegensatz dazu steht der Widersacher, der Teufel. Er ist der Vater der Lüge, Johannes 8,44. Jener, der Teufel, er war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und hier ist eine ganz klare Scheidung. Jesus ist die Wahrheit, der Teufel ist die Lüge. Und wenn die Pharisäer Eide leichtfertig missbrauchten, um Täuschungen und Lügen als Wahrheit zu kaschieren, dann zeigen sie nur zu deutlich, dass sie zu dem Teufel und zu seiner Seite gehören. Und er ihr Vater ist. Denn sie haben die Absicht Gottes völlig auf den Kopf gestellt, die Gott mit diesen Eiden hatte. Gott hat den Eid gegeben, um in gewichtigen und wichtigen Fällen ihn selbst als Zeugen anzurufen, ihn als Zeugen anzurufen, dass er für diese Wahrheit eintritt. Die Pharisäer haben diese Eide komplett entwertet und haben sie gebraucht zur Täuschung und um Lügen zu bedecken und irgendwie noch gut zu reden. Und deshalb sagt unser Herr hier, wenn ihr die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertreffen wollt und Gottes Gebot so halten wollt, wie er es gedacht hat, dann redet einfach klar und deutlich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Spart euch diese Bekräftigungen, diese leichtfertigen Eide und Zusatzklauseln und Floskeln, die man auch so hinterher schmeißt, wie sie die Pharisäer gebraucht hatten. Schwört besser gar nicht. Sagt einfach nur die Wahrheit. Lasst das weg. Ich weiß nicht, ob ihr junge Leute das auch erlebt, also gerade unter jungen Leuten gibt es da auch so immer wieder so ein Hinterhersatz manchmal, ja, ich schwöre bei, und dann kommt noch irgendwas bei Koran und Mutter und Onkel und so. Ja, aber das ist genauso sinnlos. Ja. Und da gibt es dann auch irgendwelche Abstufungen. Das eine geht, das andere darf man, das andere darf man nicht. Aber letztendlich, genau das meint Jesus, lass es. Sag einfach nur die Wahrheit. Rede klar und deutlich die Wahrheit. Du kannst dir viele Worte sparen. Wenn du einfach ein wahrhaftiger Mensch bist, dann genügen die wenigen Worte, um klar und unmissverständlich die Wahrheit zu sagen. Je mehr Worte gebraucht werden, um uns von irgendetwas zu überzeugen, desto vorsichtiger sollten wir dann auch sein. Sprüche 10, Vers 19 heißt es, bei vielen Worten bleibt Treubruch nicht aus, wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Was über eine einfache, unmissverständliche Rede hinausgeht, ist vom Bösen und letztendlich vom Teufel selbst. Jesus sagt, sage ja und sage nein. Das sind super kurze Sätze. Sei einfach wahrhaftig. Sag die Wahrheit, klar und deutlich. Sag die Wahrheit, täusche nicht. Sag die Wahrheit, klar und deutlich. An sich könnten wir jetzt dazu übergehen, uns zu überlegen, was bedeutet das für uns. Aber es scheint mir an dieser Stelle geboten, dass wir noch uns einige Gedanken dazu machen. Ja, wie ist das denn dann mit den Eidschwüren? Ich hatte vorhin schon gesagt, bei Gericht gibt es heute sowas noch. Darf man das? Gerade ausgehend von diesem Text und auch Jakobus 5, Vers 12 sind nicht wenige Gläubige zu dem Schluss gelangt, dass es einem Christen unter keinen Umständen erlaubt sei, einen Eid zu schwören, auch nicht vor Gericht. Deshalb müssen wir einen dritten Punkt hier anfügen. Sag die Wahrheit, wenn du schwörst. Die biblische Lehre vom Eidschwur. Jetzt sagt doch Jesus hier ganz klar, ich sage euch, Vers 34, schwört überhaupt nicht. Schwört überhaupt nicht. Und ich finde, diese Aussage ist sehr, sehr klar. Und viele Gläubige haben diesen Vers dann auch zum Anlass genommen, dass sie unter gar keinen Umständen bereit sind, einen Eid zu leisten, auch nicht vor Gericht beispielsweise. Und ich denke, wir sollten hohen Respekt haben vor Gläubigen, die diese Auffassung vertreten. Sie nehmen Gottes Wort ernst. Und sie sind oft auch um jeden Preis bereit, dieses Wort zu befolgen. Und dennoch verstehen sie, wie ich gleich zeigen werde, die Heilige Schrift nicht richtig. Denn diese Worte, wie sie hier zunächst sehr eindeutig zu sein scheinen, stehen doch in einem größeren Zusammenhang, den wir auch im Blick nehmen müssen, um nicht falsch verstanden zu werden. Und das möchte ich jetzt gerne tun. Ich hatte anfangs schon zwei Dinge betont. Am Ende werden das 6 Punkte sein. Ein erstes. Wir haben hier das 4. Beispiel, in dem uns Jesus zeigt, dass es hier um die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten geht. Und was dieser Gerechtigkeit Gottes nicht entspricht. Und ich hatte euch dann gezeigt, dass Jesus hier ja auch besonders auf diese Gewohnheit der Pharisäer eingeht, wie wir es dann in Kapitel 23 nochmal finden, wo sie im Alltag viel geschworen haben und sehr viele Eide gebraucht haben, die dann nicht bindend waren. Und das zeigt schon, in diesen Zusammenhang hinein spricht Jesus. Und es spricht auch dafür, dass es eben um diese Eidschwüre geht, die so leichtfertig gebraucht sind. Und ich habe als zweites schon darauf hingewiesen, dass Jesus eben nicht gekommen ist, Vers 17, und diesen Vers sollen wir auch nicht aus Blick nehmen, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Er ist nicht gekommen, das Gesetz beiseite zu stellen, zu sagen, okay, das gilt nicht mehr. Das war im Alten Testament, aber heute ist es vorbei und es gilt nicht mehr. Jesus ist nicht gekommen, eine Weisung aus Gottes Gebot, aus Gottes Gesetz einfach zu beseitigen und außer Kraft zu setzen. Und der Eid ist eine Einrichtung, die Gott im Gesetz ausdrücklich vorgesehen hat. Das findest du in 3. Mose 12, Vers 19, 4. Mose 30, 3 oder 5. Mose 23, Vers 22. Und auch im Psalm 50, Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Es ist Teil der alttestamentlichen Frömmigkeit und dessen, was Gott vorgegeben hat. Und wenn wir dann so durch das Alte Testament lesen und mal ein bisschen aufmerksam sind, dann begegnen uns dort immer wieder Männer Gottes, die einen Eid ablegen. Abraham schwört dem König von Sodom und Abimelech. Abraham lässt seinen Knecht schwören, bevor er ihn losschickt, um für Isaak eine Frau zu werden. Isaak schwört, Jakob schwört, Josef schwört, David schwört. Wir finden ganz viele Männer im Alten Testament, die bei Gott schwören. Und man kann das Alte Testament gar nicht lesen, ohne diesen Sachverhalt auch wahrzunehmen. Bei gewissen besonderen Gelegenheiten, eben nicht beim Olivenhändler am Markt, sondern wenn es wirklich ernst wurde, bei ganz besonderen Gelegenheiten, mussten auch diese heiligsten Männer einen sehr feierlichen und ernsten Eid leisten. Und dann geht's noch weiter. Nicht nur Menschen finden wir in Gottes Wort, die einen Eid leisten, sondern wir lesen immer wieder davon, dass Gott selbst einen Eid schwört. Nachdem Abraham gezeigt hat, dass er bereit ist, seinen Sohn Isaak zu opfern, lesen wir in 1. Mose 22, Vers 16 und 17, wie Gott selbst zu ihm spricht. Gott spricht hier zu Abraham. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und dann kommt der Segen Gottes. Aber Gott sagt, ich schwöre selbst. Gott tut das. Oder bei David lesen wir es im Psalm 132, Vers 11. Der Herr, Gott, hat David einen Treueid geschworen. Also wir sehen Menschen, die den Eid gebrauchen, um eine Wahrheit zu bekräftigen, in besonderen Angelegenheiten. Aber wir sehen Gott selbst, wie er, um seine Wahrheit zu bekräftigen, einen Eid schwört. Das kann man auch durch einige, viele Beispiele auch ergänzen. Und wir können so das Alte Testament gar nicht erst lesen, ohne zu merken, Gott hat den Eid als etwas Gutes eingerichtet, von dem er selbst immer wieder Gebrauch macht, um dem Menschen seine Zusage zu bekräftigen und zu versichern. Und Jesus ist jetzt nicht gekommen, um dieses Gesetz, um diese gute Ordnung aufzulösen oder zu beseitigen. Aber er wendet sich gegen diese verdrehte Art und Weise, wie die Pharisäer diese gute Ordnung komplett auf den Kopf gestellt haben und entwertet haben. Eine dritte Beobachtung. Es fällt auf, dass in Vers 34 bis 36 Jesus nicht davon spricht, dass man nicht bei Gott schwören darf, wie es im Gesetz tatsächlich vorgesehen ist, sondern dass man eben keine solchen Zusatzformulierungen irgendwie gebrauchen soll, von denen du tatsächlich nirgends etwas findest in Gottes Wort, wie eben bei Jerusalem oder beim Tempel oder bei irgendwelchen anderen Dingen zu schwören. Das stellt Jesus in Kritik. Diese Eide werden ja in dem Sinn auch nicht gegen Gott geleistet. Und Jesus sagt, hier, das ist, ihr stellt es so auf den Kopf, ja nur weil ihr jetzt den Namen Gottes nicht gebraucht. Aber eben das sollt ihr auch komplett sein lassen. Lasst es einfach komplett weg. Das ist Quatsch. Selbst erfunden. Schwöre nicht beim Himmel oder der Erde, bei Jerusalem oder bei deinem Haupt. Diese Schwurformeln, das sind Dinge, die findest du wirklich nicht in Gottes Wort. Aber er sagt hier nicht, schwöre nicht bei dem Herrn. Es fällt auf. Und das könnte hier schon zeigen, worum es Jesus hier geht, auf jeden Fall, aber auch, dass es Jesus nicht hier darum geht, grundsätzlich einen Eid zu verbieten. Ich möchte aber noch einige weitere Argumente nennen, um das zu untermauern. Ein viertes, Jesus selbst. Jesus selbst, als er vor das Gericht des Hohen Rates gestellt wird, schweigt. Er wird verhört, er wird beschuldigt. Sie holen falsche Zeugen herein, aber was macht Jesus? Er schweigt. Bis zu diesem einen Moment, als er von dem Hohen Priester unter Eid gestellt wird. Matthäus 26, Vers 63 bis 64. Dort heißt es, Jesus aber schwieg. Und der Hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich. Stelle dich unter Eid. Mach jetzt hier eine eidesstattliche Erklärung bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm. Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Jesus bricht sein Schweigen in dem Moment, wo er unter diese Autorität des Hohen Priesters unter Eid gestellt wird und spricht. Er beugt sich der Autorität des Hohen Priesters. Und Jesus weigert sich hier nicht, diesen gerichtlichen Eid auf sich zu nehmen. Und ein fünftes, auch im Neuen Testament finden wir einige Stellen, in denen davon die Rede ist, dass sich Gott selbst mit einem Eid verbürgt hat. Zwei davon im Hebräerbrief. Gott selbst verbürgt uns seine Verheißung des Heils mit einem Eid, damit wir einen besonderen Trost und die völlige Gewissheit haben, dass sein Ratschluss auch geschehen wird. Dass er seinen Ratschluss ausführen wird. Hebräer 6, Vers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat Gott sich, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Gott schwört auch zu uns. Er leistet diesen Eid, damit wir diese Gewissheit haben. Hebräer 6, Vers 13 bis 18. Und wenige Verse später betont der Schreiber des Hebräerbriefs noch ein weiteres, nämlich dass Jesus selbst das hohe priesterliche Amt durch einen Eid zugeschworen bekommen hat. In Hebräer 7, Vers 20 und 21. Und wie dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind, also die alten Priester im Alten Testament, ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber, Jesus, mit Eidschwur, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. Zwei von mehreren Beispielen des Neuen Testaments, aus denen wiederum hervorgeht, dass Gott selbst das Mittel des Eides gebraucht, und damit den Eid ja auch gut heißt und zeigt, ja, das ist ein legitimes Mittel. Er gebraucht es selbst, um uns das zuzusichern, um uns diese Wahrheit zu bestätigen. Ja, ich werde meinen Ratschluss erfüllen. Noch ein weiteres. Jesus selbst verbürgt sich für uns, heißt es in Hebräer 7, 22 dann. So ist auch Jesus eines besseren Bundes Bürger geworden. Wir haben mit ihm eine Zusicherung Gottes, wie einen Eidschwur, der uns verspricht, dass er uns erlöst hat. Es ist wahr. Und wir können es gewiss wissen, weil Gott es eben eidlich versprochen hat. Wir können gewiss sein, Jesus lügt nicht. Er ist die Wahrheit. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns erlöst. Und er verbirgt sich für uns beim Vater. Was für ein herrliches Wissen ist das. Und wir brauchen daran nicht zweifeln. Wir brauchen daran nicht zweifeln, denn Gott sagt die Wahrheit. Und damit, falls wir wirklich Zweifel haben, bekräftigt er es nochmal durch einen Eid. Ist das nicht herrlich? Ist es nicht trostreich, dass Gott uns so nahe kommt? Und er weiß, wie wir zweifeln, wie wir zaudern, wie wir Angst haben. Und er sagt, hier, ich verspreche dir das. Ich bin die Wahrheit und ich bekräftige es nochmal sogar durch einen Eid, dass ich dich erlöst habe. Wir haben keinen Grund zu zweifeln. Und wir dürfen gewiss sein, wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich gerettet. Er hat es gesagt. Er lügt nicht. Und dabei weiß unser Herr, wie schwer es uns manchmal fällt. Wie schwer wir manchmal uns damit tun, das auch wirklich zu glauben. Ist es wirklich so? Und dann gibt uns Gott diese Versprechen. Und er macht es dann tatsächlich doch, er geht noch einen Schritt weiter. Es ist jetzt vielleicht nicht 100% ein Eidschwur, aber er hat uns dann auch noch diese Bundeszeichen gegeben. Die Taufe und das Abendmahl als besondere Zeichen dafür, dass wir gewiss sein können. Dieser Zuspruch, ja, ich bin die Wahrheit, ich habe dich erlöst. Ja, du bist mein. Ja, du darfst es wissen, wenn du getauft wirst und du bist mit mir begraben, du bist mit mir gestorben, du bist mit mir auferweckt und auferstanden zu neuem Leben. Das Gewisssein. Wir dürfen uns immer wieder auch beim Abendmahl vergewissern. Ja, der Herr, er hat für uns am Kreuz den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, der uns gegolten hätte in unseren Sünden. Er hat seinen Leib gebrochen für uns. Wir haben Anteil daran. Wir haben diese Zusage Gottes und wir nehmen das Brot und trinken den Kelch, den Wein, das Blut, das er für uns vergossen hat, um uns zu erlösen. Gott kommt uns so nahe und zeigt es uns durch diese Zeichen der Sakramente, aber dann eben auch durch diesen Eid und diese Bekräftigung. Gott macht es. Er ist die Wahrheit. Er hätte auch sagen können, ich hab's dir doch gesagt. Aber Gott sagt, ich komme dir nahe. Ich bekräftige das noch durch einen Eid. Und ich gebe dir noch diese Bundeszeichen mit, damit du wirklich getrost sein kannst und gewiss sein kannst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Sei gewiss. Und dann finden wir im Sextus auch noch eine Reihe von Beispielen, in denen insbesondere der Apostel Paulus selbst Gott als Zeugen anruft und schwört. 2. Korinther 1, Vers 23. Ich rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Das ist eine Eidesformel, ein Schwur. Paulus gebraucht das. 2. Timotheus 4, Vers 1. Ich bezeuge eindringlich, man kann hier auch übersetzen, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird, und bei der Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Ich beschwöre dich, ich vereidige dich darauf, das ist dein Dienst, den du hast als Verkündiger des Evangeliums. Das zeigt doch sehr deutlich, dass Jesus hier in Matthäus 5, Vers 34 nicht grundsätzlich sagt, dass ein Eid grundsätzlich nicht geleistet werden kann, wenn er ihn in rechtmäßiger Weise gebraucht. Das sollte uns davon überzeugen, dass Jesus eben nicht gekommen ist, seinen biblischen und rechtmäßigen Gebrauch des Eides aufzulösen. Jesus wendet sich gegen die Pharisäer. Er kommt nicht, um das Gesetz aufzulösen. Er wendet sich nicht gegen einen Eid, in dem Gott als Zeuge für die Wahrheit angerufen wird. Und Jesus sagt selbst unter Eid aus, Gott gebraucht selbst den Eid, um uns das Heil zuzusprechen. Und schließlich finden wir auch Menschen im Neuen Testament, die schwören, wie Paulus. Und so finden wir das auch in unserem Bekenntnis in dem 23. Kapitel. Dort heißt es, ein rechtmäßiger Eid ist Teil der Gottesverehrung, worin jemand in Wahrheit, Rechtschaffenheit und mit Urteilsvermögen schwört und feierlich Gott zum Zeugen für das anruft, was er schwört, und zum Richter über sich selbst anruft, je nachdem, ob er den Eid treu hält oder ihn bricht. Und dann sind es insgesamt 5 Abschnitte in Kapitel 23 in unserem Bekenntnis, wo wir diese Lehre auch entfalten. Aber bitte, noch einmal, ich habe es anfangs gesagt, lasst uns auch Brüder und Schwestern wertschätzen, die diesen Vers in Matthäus 5 anders verstehen. Ja, wir wollen uns nicht über sie erheben, aber es ist durchaus im gesamtbiblischen Kontext, auch im Neuen Testament und auch im Matthäus-Evangelium klar zu erkennen, dass es Jesus nicht darum geht, einen rechtmäßigen Eid, wie ihn Gott vorgesehen hat, in Frage zu stellen. Aber diese Leichtfertigkeit, alles und jeden mit irgendwelchen Beteuerungsformeln zu bekräftigen, was dann hinterher dann doch nicht stimmt, darum geht es Jesus. Ja, das hält er, das greift er an. Jetzt wollen wir uns abschließend überlegen, was es uns zu sagen hat. Ein erstes, es wendet sich natürlich an Lügner, an Menschen, die nicht die Wahrheit sagen. Und es mag auch heute einige in unserer Mitte geben, die es mit der Wahrheit ab und zu mal nicht so ganz genau nehmen. Ach, so ein bisschen schummeln, so ein bisschen tricksen ist ja vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Das machen doch irgendwie macht es ja jeder. Ja? Wen versucht der Teufel nicht an dieser Stelle? Schulkinder, wir haben so ein paar wenigstens, ihr müsst es bei Klassenarbeiten immer wieder erleben. Vielleicht bist du standhaft genug, mich beim Nachbarn abzuschreiben, keinen Spickzettel zu verwenden. Aber manchmal wirst du vielleicht auch versucht. Da kommt ein Mitschüler und sagt, komm, hilf mal. Sei wahrhaftig, widersteh diesen Versuchungen. Ich war eigentlich richtig erschrocken. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Schülermutter, die sich beschwert hat, weil ich ihrer Tochter den Spickzettel weggenommen habe und in ihr auf die Arbeit getackert habe und entsprechend benotet. Sie sagt, das macht doch jeder. Eigentlich, also ich mache das auch. Und überhaupt ist es doch eigentlich nicht so schlimm. Ihre Kinder machen das doch sicher auch. Also ich habe mal gesagt, ich glaube nicht, aber so ungefähr. Es ist das Normalste auf der Welt. Wir belügen und beschummeln uns doch alle. Wir schreiben Tests und Prüfungen und in Wirklichkeit liest du nur, was die Leute auf dem Spickzettel stehen hatten. Ja? Ich glaube nicht, dass das ist, was Gott von uns möchte. Und es ist schwer, in dieser Welt hier gerade zu stehen. Es wird schon fast erwartet, dass jeder irgendwie hier betrügt. Andere tun sich auch schwer bei der Steuererklärung, sich immer an alles genau zu erinnern. Plötzlich fehlen da manche Sachen, die man vielleicht doch hätte hinschreiben können. Manche tun sich schwer, Schwarzarbeit in Frage zu stellen. Ist ja auch billiger. Ja, da kommt der Handwerker und sagt, naja, Rechnung lassen wir heute mal weg, mach mal so. Ja. Und ich denke, einen Bereich möchte ich noch ansprechen, weil es gibt so viele, wo Lüge in unserem Leben so viel Raum gewinnt. Ein Lebensbereich, der in den letzten Jahren so extrem angeschwollen ist, angewachsen ist, mit unglaublich viel Unwahrheit, ist der Bereich des Social Media. Ich weiß nicht, wie euch das schon ins Bewusstsein getreten ist. Wie viele falsche Dinge werden dort tagtäglich, minütlich, sekündlich gepostet und verbreitet und rumgeschickt. Und ich habe den Eindruck, manch einer hat sich, auch von uns Christen, macht sich gar keinen Gedanken, dann solche Dinge auch noch weiterzuschicken, weil man denkt, ach, ist entweder lustig oder weil man vielleicht denkt, das ist wahr, obwohl es einfach frei erfunden ist. Es gibt ja seit ein paar Jahren so diesen Begriff der Fake News, ne? Also oder alternative Wahrheiten. Man kann auch sagen Lüge, aber das ist etwas, was sich unglaublich breit gemacht hat. Und es gibt sogar Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, auf Social Media Plattformen Lügen zu verbreiten, um beispielsweise Wahlen zu manipulieren. In den letzten Wochen haben Journalisten da auch eine Firma aufgedeckt, die sich das wirklich ans Portfolio schreibt. Hier, wir bieten an, wir manipulieren eure Wahl. Ja, und man hat auch im Bereich des Brexit das zum Beispiel festgestellt, das wurde eingesetzt. Ja? Also das gibt es, das ist professionell. Und ein Anbieter prahlt, ich fand diesen Satz ganz bezeichnend, kennt ihr den Unterschied zwischen Verschwörung und Wahrheit? 18 Monate. Ja, da werden Dinge gestreut, Sachen irgendwo in Umlauf gebracht und viele Leute glauben es. Es hat auch oft so ein bisschen den Anstrich von wahr. Und ich bin erschrocken, auch in den letzten Jahren, gerade zur Zeit von Corona, da gab es so viele Dinge, von denen man nicht wusste, ist es wahr oder ist es falsch. Aber wie viele Leute haben es einfach weitergereicht? Und sich im Grunde mit daran beteiligt, dass Lügen verbreitet werden, Unwahrheit weitergegeben wird. Ich glaube, viele haben nicht darüber nachgedacht, aber lass uns das ernst nehmen. Lass uns wahrhaftig sein. Es ist nicht immer leicht, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Und Lüge klingt manchmal oft auch besser. Aber wenn ich es nicht weiß, muss ich es auch nicht weitergeben. Lasst uns aufrichtig sein. Lasst uns aufrichtig sein, egal in welchem Lebensbereich. Wahrhaftig. Und auch dafür bekannt sein. Hier sind Leute, denen kannst du vertrauen. Wenn die Ja sagen, meinen die Ja. Die kannst du auch in einem Test alleine sitzen lassen. Die spicken nicht. Die machen eine ehrliche Steuererklärung. Die bezahlen auch den Handwerker und auch die Steuern dazu. Und die passen auch auf, wie sie in Social Media und an anderen Stellen des Lebens auf Wahrheit achten und nicht Lügen verbreiten. Wer unaufrichtig lebt, legt eine Gerechtigkeit an den Tag, die mit dem Reich Gottes nicht vereinbar ist. Durch unaufrichtiges und lügnerisches Verhalten zeigt jemand nur, dass er ein Kind des Vaters der Lüge ist, des Teufels. Und das gleiche Gericht ist ihm bestimmt wie dem Teufel. In der Offenbarung lesen wir in Kapitel 21, Vers 8, bei den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuelbefleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Gott ist die Wahrheit und er hasst die Lüge. Die Lüge kommt vom Teufel. Und wenn dich Gott heute von deiner Sünde überführt, dass du ein unaufrichtiger Mensch bist, in Lüge lebst, und wenn du im Licht des Heiligen erkennst, dass du hier etwas ändern musst in deinem Leben, und nicht nur etwas, sondern dein Leben sich ändern muss, heraus aus dieser Finsternis der Lüge, heraus aus dieser Knechtschaft des Teufels hinein in die Kindschaft Gottes, des Gottes der Wahrheit und des Lichts, dann tu Buße. Kehre um zu Gott. Der Tag kommt, da wird Gott dich durchleuchten. Und dann gilt nichts mehr vor ihm als die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das kann dich teuer zu stehen kommen. Und wenn du so umkehrst, dann kann es dich viel kosten. Vielleicht hast du einen Arbeitgeber, der von dir erwartet, dass du für ihn lügst. Dass du nicht die Wahrheit sagst, dass du Dinge verkaufst oder am Telefon behauptest, die nicht stimmen. Und du sagst, nein, ich mache das nicht. Und du verlierst deine Arbeit. Aber Gott ist Wahrheit. Lügner haben keinen Teil im Himmelreich. Als Lügner gehst du auf ewig verloren. Ich möchte nochmal die Kinder auch ansprechen. Ich habe euch schon gerade auf die Schule angesprochen. Aber es gibt so viele Versuchungen, wo vielleicht Freunde von euch fordern, dass ihr nicht die Wahrheit sagt. Da hat jemand in einem Geschichtstest eine schlechte Note und dann sagt er, erzähl bitte nicht zu Hause, ja, sonst kriege ich Ärger. Und dann fragt die Mutter dich, was machst du? Erklär deinen Freunden, dass du nicht bereit bist, die Lüge zu verbreiten oder nicht die Wahrheit zu sagen. Oder manche fangen auch an, aus Angst zu lügen. Da quietscht die kleine Schwester und dann fragt die Mutter, was passiert? Und so, keine Ahnung. In Wirklichkeit hast du sie gezwickt oder gepikst. Das ist Lüge. Ihr Kinder, versteht, dass Unaufrichtigkeit und Lüge Gott nicht gefällt. Gott möchte, dass ihr die Wahrheit sagt. auch wenn es manchmal bedeutet, dass es unangenehme Folgen hat. Und danach für uns Gemeindeglieder. Sind wir dafür bekannt, dass wir die Wahrheit sagen? Kennt man uns dafür? Jesus sagt hier in Matthäus Kapitel 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wenn wir einen Umgang miteinander pflegen, in dem die Wahrheit unser Reden bestimmt, dann ist das ein leuchtendes Zeugnis in einer Welt der Lüge. Und gerade zu dieser wirren Zeit wie in diesen Tagen des Karneval, wo so viel Schlimmes und Sündiges passiert. Lasst uns aufrichtig und wahrhaftig sein und ein Licht. Lasst uns auch darauf bedacht sein, dass wir klar und unmissverständlich miteinander reden. Da gibt es, weil Sprache nicht immer so eindeutig ist, auch mal Missverständnisse. Das kann mal vorkommen. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir sind nicht vollkommen, unser Reden ist nicht immer ganz eindeutig. Aber wenn keine böse Absicht dahinter ist, dann können wir das hoffentlich auch korrigieren. Aber lasst uns auch die andere Seite ins Auge nehmen. Es ist auch eine Gefahr, dass wenn wir sündigen, das immer damit abtun und sagen, ach, das hast du jetzt falsch verstanden und in Wahrheit ist es eigentlich gelogen. Lasst uns aufrichtig sein. Wenn wir sündigen, auch voreinander Buße tun. Und das nicht einfach so umdeuten, ach, es war nur ein Missverständnis. Manch einer hat in seiner stolzen Haltung so schon im Glauben Schiffbruch erlitten, weil er nicht in der Lage war, Sünde klar zu benennen und klar darüber Buße zu tun. Lasst uns aufrichtig sein, wahrhaftig. Der Herr ermahnt uns hier mit einfachen und aber klaren Worten die Wahrheit zu sagen, in einer aufrichtigen Weise miteinander zu leben, mit einer Weise miteinander zu leben, wie sie die Welt nicht kennt. Euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein soll ein Nein sein. Klar, einfach, wahrhaftig. Und ein letztes Wort an Unsichere. Dieses Wort darf uns ein Trost sein, wenn wir unsicher sind. Wisst ihr was? Gott lügt nicht. Klingt banal. Aber Gott lügt nicht. Gott sagt die Wahrheit. Ja, Jesus ist die Wahrheit in Person. Und dann gibt es Menschen, die sind unsicher. Ist Jesus für mich gestorben? Ist es genug, dass ich an ihn glaube, genügt seine Gnade, um gerettet zu werden, so wie er es gesagt hat? Gott sagt, ja, ich bin für dich gestorben. Glaube an mich und du wirst gerettet, aus Gnade allein, durch Glauben allein. Er sagt, ja. Und er verbirgt sich sogar noch mit einem Eid dafür, dass dieses Versprechen gilt und hier darfst du Gott bei seinem Wort nehmen. Gott, du hast gesagt, so ist es. Hier bin ich. Ist es nicht herrlich? Herr Jesus, du hast versprochen, dass bußfertige Sünder, die an dich glauben, errettet werden. Hier bin ich. Ich komme mit leeren Händen. Nimm mich Sünder an. Und du darfst gewiss und getrost sein. Ja, Gott sagt ja. Jesus nimmt die Sünder an. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 6, 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Glaubst du, Jesus wird dich hinausstoßen, wenn du zu ihm kommst, wo er gesagt hat, ich werde dich nicht hinausstoßen? Was für ein Trost. Wir dürfen Gott einfach beim Wort nehmen und es glauben, weil er die Wahrheit sagt. Und diese Wahrheit auch noch bekräftigt mit einem Eid. Ja, du kannst gewiss sein. Es gilt dir. Tu Buße und glaube an das Evangelium und du darfst gewiss sein, du bist mein Kind. Ich habe dich errettet. Du bist mein. Ist das nicht herrlich? Möge Gott uns Gnade schenken. dass wir dem Herrn und seinem Wort in allem vertrauen. Und möge er uns den Glauben stärken und mehren, sodass wir nur auf ihn und die Erlösung am Kreuz vertrauen. Möge er uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes formen und erneuern und umgestalten, dass wir einen wahrhaftigen Lebenswandel haben, eine Gerechtigkeit, die nicht von uns selbst kommt, aber durch Gottes Geist in uns hervorkommt, die weit, weit, weit über das hinausgeht, was Menschen wie Pharisäer und Schriftgelehrte selbst hervorbringen können. Mögen wir so als seine Kinder in dieser Welt erkannt werden, als solche, auf die man sich verlassen kann, als solche, die die Wahrheit reden, als solche, die in Aufrichtigkeit dem Herrn folgen, koste es, was es wolle. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken und sich selbst in uns verherrlichen. Amen.